Für alle da draußen, die die Philadelphia Eagles mögen, herzlich willkommen. Für alle, die die Philadelphia Eagles nicht mögen, ebenfalls herzlich willkommen. Das hier ist der Podcast, der es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, euch zu zeigen, dass die Eagles nicht nur amtierender Super Bowl Champion sind, sondern auch eine echt coole und durchaus liebenswerte NFL-Franchise. Herzlich willkommen also an alle. Wir sind zurück mit einer neuen Folge vom Brotherly Talk mit einem Rucksack voller bunter Themen, Leute. Den packen wir gleich gemeinsam aus, versprochen. Zuerst muss ich aber eine ganz wichtige Frage stellen an jemanden, der, wenn er die freie Auswahl auf eine feste Position im Roster der Eagles gehabt hätte, wahrscheinlich Kicker gesagt hätte. Lieber Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Um direkt erstmal deine erste Hypothese zu beantworten. Nee, tatsächlich nicht Kicker, weil da kann ich mich realistisch genug einschätzen. Ich wäre wahrscheinlich also Holder oder sowas. Also irgendwas, wo man ganz wenig Skills für braucht. Wobei, jetzt will ich keinem Holder zu nahe treten. Ja, aber natürlich Special Teams, also ganz klar.
Darum liegt's doch.
Auf jeden Fall, im Zweifelsfall wäre ich irgendwie auch Waterboy geworden oder der Typ, der die Bälle dem Schiri zuwirft, weißt du, der dann immer so bei der Chain Gang steht. Eine der Positionen hätte ich mir vielleicht unter den Nagel gerissen, für alles andere hätte es wahrscheinlich sportlich nicht gereicht. Aber immerhin im Team, das ist alles, dabei sein ist alles, wie man ja so schön sagt. Und wie geht's mir? Also grundsätzlich gut, aber ich sag mal so, was meinen Sportkonsum angeht, langweile ich mich schon sehr, ne? Also wir haben weder irgendwie Bundesliga, wir haben weder American Football, wir haben weder Olympia, noch haben wir sonst irgendwelche interessanten Ereignisse, mit denen ich mich sozusagen in meiner Freizeit noch beschäftigen kann. Und wir haben weniger positiv denken. Wir haben weniger als 90 Tage bis zum ersten Spiel der Eagles. Es schreitet voran. Also wir sind nicht mehr dreistellig unterwegs bei den Tagen, in die wir noch warten müssen. Von daher ist es Licht am Ende des Horizonts zu sehen. Und dann haben wir endlich auch wieder was zu tun an einem Sonntagabend. Oder, wie wir feststellen mussten, nachts auf montags oder nachts auf freitags. Da sind wir ja auch Opfer des Erfolges der Eagles als deutsche Eagles-Konsumenten und dürfen uns jetzt da die ein oder andere Nacht um die Ohren schlagen. Aber genug geklagt. Wie geht's dir, Flo?
Mir geht's super. Ich muss gerade, also kaum Sportkonsum. Weißt du, erstens sagt das derjenige, der viel arbeitet. Tim, weiß ich auch, aber du warst ja auch im Urlaub, also hast ja auch andere Dinge gemacht. Da muss man ja auch nicht zwingend Sport konsumieren. Und außerdem gab es zufälligerweise hier die Nations League. Das war doch, also ich habe seit langem mal wieder Fußball geguckt, ehrlicherweise. Fand ich gar nicht so unspannend. Und hier French Open, war auch ganz spannend.
Gut, dass du es ansprichst. Also ich habe tatsächlich nicht das Spiel um Platz 3 gesehen, sondern ich habe mir die ELF angeschaut tatsächlich. Galaxy gegen die Colons.
ELF habe ich auch geguckt, ja.
Ja. Genau, da haben wir uns wenigstens ein bisschen Football angeschaut. Und Tennis ist ein toller Sport. Ich finde es am Fernsehen zu gucken jetzt nicht so ganz so prickelnd, aber da will ich jetzt keinem zu nahe treten, weil wie gesagt, es ist ein cooler Sport. Du hast recht, es gibt schon das ein oder andere. Ich gucke mir auch gerade aktuell ganz gerne die Highlights an aus den NBA Finals und aus den Stanley Cup Finals. Drückt natürlich Kollege Dreiseitel die Daumen, dass er vielleicht dieses Jahr den Pott holt, wobei das sieht ja auch ein bisschen kompliziert aus, aber war ja klar, dass jetzt Finals nicht easy werden. Aber ja, um ehrlich zu sein, ich warte schon sehr auf den Kickoff des ersten Spiels. Aber jetzt kommt wieder was Positives. Ich bin beruflich nächste Woche in Toronto tatsächlich unterwegs. Das hatte ich dir noch gar nicht erzählt. Oh. Und da werde ich mir mal ein Spiel der Toronto Blue Jays anschauen im Stadion. Die spielen nämlich gegen die Atlanta Braves. Und wie ihr da draußen wisst, bin ich ja großer Phillies-Fan auch. Und dann kann ich zumindest, wie sagt man so schön, neudeutsch Hate-Watching betreiben, weil die Braves natürlich einer der Erzgegner der Phillies sind. Und werde natürlich den Blue Jays die Daumen drücken.
Ich war auch mal in Toronto, da gibt es den CN Tower, so einen riesen Tower, da kann man außen hochfahren, musst du unbedingt machen. Ich habe es nicht gemacht, habe mich nicht getraut, sagt der Typ mit Höhenangst. Aber ich habe die Raptors geguckt, seinerzeit noch mit Vince Carter. Und ich habe in der Sprite Zone oder so hieß das gesessen. Das waren die billigsten Tickets irgendwo am Arsch der Welt in diesem Stadion da. Aber immerhin habe ich Vince Carter fliegen sehen, das war sehr, sehr cool. Und die ELF habe ich übrigens auch geguckt, Rheinfire gegen Vienna Vikings. Ich war eingeladen. Danke an dieser Stelle an die Kolleginnen und Kollegen bei D-Sports. Ich durfte ja die American Football Madness moderieren und da gab es dann am Sonntag das ELF-Spiel. War wirklich sehr nett und die Football Madness war wirklich schön, weil es so ein großes, einfach so die Community war halt da. Ne? Alle waren da, das hat schon Spaß gemacht. Viele Eagles-Fans übrigens.
Das wollte ich gerade fragen. Ich hoffe, du hast viele in Midnight Green getroffen.
Ja, da war schon, also natürlich sind da dann immer so alle Teams, ne, und dann auch ELF-Fans und die German Football League war auch da und Flag Football wurde gespielt und, also so ein großes Football-Fest. Irgendwie war das ganz cool, hat Spaß gemacht.
Konntest du dich zurückhalten oder hast du den einen oder anderen Packers-Fan mal an den Pranger gestellt?
Null. Ich war nett.
Du bist so
Moderator, da kann man doch nicht.
Jetzt weiß ich auch, warum du eingeladen warst und ich nicht.
Genau, da musst du Profi sein. Das war überhaupt kein Problem. Ich hatte natürlich immer eine Denkblase dabei, wie jeden Tag, hast du ja auch, aber die hat Gott sei Dank keiner gesehen.
Sehr gut.
Komm, dann legen wir los. Ich habe es ja eben kurz erwähnt, Tim. Wir haben heute einen Rucksack voller bunter, ja, vor allem aktueller Themen rund um die Philadelphia Eagles für euch dabei. Die besprechen wir auch gleich. Dafür heute mal kein großes Thema oder kein zentrales Thema. Ist ganz einfach der Tatsache geschuldet, dass wir uns mitten in der Offseason befinden, ne? Und es dieses große Thema, über das gerade alle reden, ja, wahrscheinlich eben einfach nicht gibt. Mal abgesehen von Aaron Rodgers vielleicht, Tim, aber wir sind ja kein Steelers-Podcast.
Nee, also ich freue mich richtig drauf. Grüße gehen raus. Ihr wisst es ja alle, mein Stiefbruder, der Marc, der ist ja Steelers-Fan. Und er hat natürlich ganz stolz mir direkt es weitergeleitet, dass jetzt Aaron Rodgers unterschrieben hat. Und ich habe nur geschrieben, ich freue mich auch riesig, weil das wird nächste Saison die größte Shitshow der Liga werden. Also ich bin sehr gespannt drauf. Ich glaube, das wird nicht glorreich enden, aber Entertainment ist was Tolles. Und vielleicht täusche ich mich auch und er führt die Steelers zum Super Bowl-Triumph. Was denkst du, Flo? Glaubst du, es wird funktionieren?
Dass er die Steelers zum Super Bowl-Triumph
führt? Ja, nicht Super Bowl, aber dass das ganze Ding erfolgreich läuft.
Ja, erfolgreich ist ja relativ. Also, was heißt das? Winning Season, okay, unter Tomlin?
Ja, mit gut, Rodgers? Das ist ja schon gesetzt. Das muss er ja bringen. Ich würde mal sagen, dass er die Steelers in einer sehr schwierigen Division in die Playoffs führt. Das würde ich als Erfolg bezeichnen.
Das wäre auf jeden Fall erfolgreich.
Ja, aber glaubst
unverletzt. Du's? Unverletzt, durchgezogen in die Postseason, das wäre stark.
Ja, aber glaubst du es? Das ist die entscheidende Frage.
Ich würde es gern glauben, weil es nochmal mehr Fleisch gibt, auch um drüber zu reden, Woche für Woche. Aber so richtig, wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich sagen, nein, glaube ich nicht dran.
Ich habe gehört, das ist ja jetzt schon ein tolles Thema, weil, wie du es genau gesagt hast, das ist das größte Thema, man hat was zum drüber diskutieren. Es gibt ja auch schon Wetten, dass dann quasi das die Saison wird, in der Tomlin dann gefeuert wird. Ich bin mal gespannt, alles kann passieren. Ich freue mich auf jeden Fall aus der Entertainment-Sicht, dass er wieder da ist, definitiv.
Das.
Ja, und dann schauen wir mal, umso mehr Quatsch passiert, desto lustiger ist es, solange es nicht bei den Eagles ist. Ich freue mich auch sehr auch auf den Quarterback-Room der Browns, wer da am Ende des Tages übrig bleibt. Also da gibt's wieder tolle Geschichten und bei den Cowboys mit Jerry Jones wird's ja auch immer unterhaltsam bleiben.
Das auf jeden Fall. Und um Rodgers abzuschließen, angeblich hat er ja geheiratet, vielleicht ist er jetzt angekommen, privat.
Auf welchem Planeten?
Auf jetzt. Komm, wir fliegen rein in Episode 36 von Brotherly Talk. Mit einem kurzen Rückblick zunächst auf die OTAs, die sogenannten Organized Team Activities. Bei den Philadelphia Eagles haben diese Einheiten am 27. und 28. sowie am 30. Mai stattgefunden und dann nochmal am 2. und 3. und am 5. Juni sind ja freiwillige Trainingstage und diese Spieler haben dort besonders auf sich aufmerksam gemacht. Jalen Hurts sah super aus bei den OTAs. Tim extrem präzise durch die Luft, obwohl AJ Brown und Devontae Smith gar nicht dabei waren. Wie gesagt, OTAs sind ja freiwillig. Es gab da so zwei Open Practice Sessions, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da sind 35 von 38 Bällen angekommen. Warum erzählen wir euch das? Naja, weil Jalen Hurts, das fand ich ganz spannend, eigentlich nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er so ein guter Practice Player ist. Offensichtlich hat sich das geändert. Und es sieht ganz so aus, als würde er sich schon unwahrscheinlich wohlfühlen mit und in dieser Offense so früh im Jahr. Und das, nochmal wichtiger Hinweis von uns, obwohl er mit OC, Kevin Petullo, schon seinen 6. OC seit 2020 hat. Tim, wenn Hurts schon bei den OTAs so gut aussieht, ist das noch das Selbstvertrauen aus der Super Bowl-Saison oder schon die Handschrift von Kevin Petullo?
Ich würde es vielleicht aus einem anderen Blickwinkel beschreiben und zwar, das hast du auch schon ein bisschen angedeutet, eher überraschend positiv, dass er offensichtlich ja das neue Playbook von Petullo schon wirklich verinnerlicht hat. Gerade in so einem neuen System, in so einem neuen Scheme ist es ja durchaus natürlich, dass vielleicht das ein oder andere nicht funktioniert und 35 von 38 ist schon sehr beeindruckend. Er hatte ja auch letztes Jahr eine sehr gute Offseason in den Trainings und gute Statistiken, dass er das jetzt quasi wirklich rüberzieht, auch in die neue Saison unter einem neuen OC, finde ich wirklich bemerkenswert. Und ich glaube, das deutet ja auch wirklich darauf hin, was wir eh als Eagles-Fans schon immer gesagt haben, dass einfach Jalen Hurts sich zu einem absoluten Elite-Quarterback entwickelt hat. Und es ist wirklich einfach bemerkenswert. Also das ist stark und lässt uns doch hoffentlich optimistisch in die Zukunft schauen.
Und wie Elite er wirklich ist, dazu haben wir nachher noch ein ganz spannendes Ranking. Also unbedingt dranbleiben. Zweiter Spieler der Eagles, der während der OTAs echt gut aussah, Running Back Saquon Barkley. Auch über ihn müssen wir sprechen, denn immerhin wird er schon 29 Jahre alt. Er hatte ja ein paar Verletzungen in seiner Karriere. Eine unglaubliche Workload, Tim, letzte Saison. Ich glaube über, also inklusive Postseason, 430 Carries oder so. Eine Saison, die zum Glück auch noch sehr lang war. Also zum Glück, ja, für alle Beteiligten, die Philadelphia Eagles mögen. Und trotzdem sah Saquon richtig frisch und explosiv aus bei den OTAs. Läuft bei ihm, ne? Mittlerweile ist ja auch bestätigt, dass er tatsächlich auf dem Madden-Cover 26 zu sehen sein wird. Die Bilder vom Shooting habt ihr vielleicht gesehen. Wenn nicht, nicht irritieren lassen vom Sprung rückwärts im Studio. Das bekommt selbst ein Saquon Barkley nicht hin, ohne Hilfe. Da war dann schon irgendwie ein Seil oder sowas im Spiel. Man hat aber irgendwie das Gefühl, dass er so richtig angekommen ist und sich so richtig wohlfühlt in seiner Haut gerade und in seiner Rolle bei den Eagles. War ja auch bei Kevin Hart zu Gast in Cold as Balls, könnt ihr euch bei YouTube anschauen. Richtig nett, gute Vibes in der Eistonne. Trotz all der guten Vibes, kann man so eine Saison wie letztes Jahr überhaupt wiederholen, geschweige denn toppen? Oder muss das gar nicht der Anspruch von Saquon Barkley sein für die kommende Spielzeit?
Ist eine, auch das natürlich wieder, Flo, eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass es der Anspruch sein muss von Saquon Barkley, weil am Ende ist Football ein Mannschaftssport und ich glaube, Saquon ist wichtiger, dass ein weiterer Ring dazukommt an seiner Hand. Und ob der jetzt, hat man ja schon gesehen, klar war er dann enttäuscht, als er nicht den Regular Season Single Rushing Touch Rushing Yards Rekord gebrochen hat, weil er eben halt geschont wurde. Aber es wurde ja belohnt und das wiederum hat ihn wahrscheinlich sehr glücklich gemacht, eben halt mit der Vince Lombardi Trophy und dem Ring. Also von daher, ich glaube nicht, dass es sein Anspruch ist. Sein Anspruch ist mit Sicherheit wie bei jedem Leistungssportler der Beste zu sein. Ob er damit jetzt wieder irgendwelche Rekorde bricht, ist, glaube ich, ihm weniger wichtig, als dass die Eagles hoffentlich wieder am Ende des Tages, jetzt ja dann in Santa Clara in San Francisco, nochmal um den Super Bowl werden antreten dürfen. Also das wäre zumindest meine Meinung dazu. Ich glaube nicht, dass er, und auch die Fans sollten nicht den Anspruch haben am Ende, ob jetzt Saquon Barkley die Touchdowns macht oder ob das jetzt irgendwie dann eher AJ Brown ist, der vielleicht den einen oder anderen mehr kriegt, ist doch am Ende, glaube ich, weniger wichtig.
Ich habe noch einen Gewinner der OTAs und zwar ihn hier, Jeremiah Trotter Jr. Der kämpft ja um einen Spot neben Zach Bourne, hat alle First-Team-Snaps gespielt. Nakobe Dean und Jahad Campbell sind laut Defensive Coordinator Vic Fangio noch eine ganze Weile raus. Dean kommt ja aus einer Patella, was hatte der Patella, Tim?
Oder Achillessehne.
Ich glaube Patellasehne. Okay. Also kommt jedenfalls aus, ja, aus so einer recht komplizierten OP. Und Jahad Campbell hat die Schulter kaputt. Da habe ich nochmal geguckt, ebenfalls operiert und zwar am Labrum, ne? Labrum. Das ist so ein knorpeliger Ring in der Schulter, jetzt für alle Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler für euch. Nicht so viel Competition also für Jeremiah Trotter Jr. Und aus dieser Möglichkeit hat er bisher das Beste gemacht. Wie siehst du seine Rolle in der kommenden Saison?
Also ich meine, er hat ja schon auch in den Playoffs gezeigt, was in ihm steckt und ja, dass auf ihn zu zählen ist. Wir wissen alle, das erste Jahr ist normalerweise im Standard-Case nicht das Breakout-Jahr. Von daher glaube ich, dass wir jetzt viel von ihm erwarten können. Ich habe eben auch nochmal nachgeschaut. Flo, wie immer, hattest du natürlich recht.
Patella, ne?
Nakobe Dean hatte sich die Patella genau im linken Knie gerissen. Und das ist jetzt seine Chance. Ich meine, das ist ja so oft im professionellen Sport, egal in welcher Sportart. Manchmal musst du halt auch ein bisschen Glück haben, dass dein Konkurrent verletzt ist, damit du Playing Time kriegst. Die wird er bekommen, weil wir kommen ja auch noch gleich auf die Pressekonferenz von Vic Fangio. Eben halt, wie du schon gerade sagtest, Nakobe Dean und Jahad Campbell erstmal nicht spielen werden. Ist das jetzt seine große Chance, direkt zum Anfang der Regular Season zu zeigen, dass auf ihn zu zählen ist? Ja, und dann ist es, wie man so schön sagt, his job to lose sozusagen. Ja, also die anderen müssen ihn dann erstmal verdrängen, weil es halt sein Job ist, erstmal als Starting Linebacker. Und ich sag mal, was wir am Ende der ersten Saison für Ansätze gesehen haben, das war ja durchaus vielversprechend.
Noch ein Wort zu Nakobe Dean. Weiß nicht, ob ihr es auch gelesen habt. Der hat zuletzt Ballettstunden genommen, ne? Als Reha-Maßnahme, um also schnell wieder auf die Beine, ja, und dann auch aufs Footballfeld zu kommen. Ungewöhnlich. Aber ich fand es total cool, als ich es gelesen habe, ehrlich gesagt. Und denk mal an Tua im Zuge seiner Concussion-Geschichte. Da hat er dann irgendwie, ich weiß nicht, was war das, Judo und Jiu-Jitsu-Stunden oder sowas genommen, um Fallen zu lernen, offenbar. Tim, Kennst du so ungewöhnliche Reha-Maßnahmen auch von der Eintracht oder aus der Bundesliga oder sowas?
Also auf jeden Fall. Jeder Profisportler, glaube ich, der so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, macht Yoga. Viele meditieren auch. Das ganze Thema Yoga, Stretching, Balance ist ja ultra wichtig. Und das ist genau ja auch das Thema mit den Ballettstunden. Also ich glaube, jeder, der darüber lacht, hat noch nie sich ernsthaft mal mit Ballett auseinandergesetzt, wie komplex das ist. Und ich glaube, wir sind den Zeiten entwachsen, wo das irgendwie als nicht männlich gilt oder irgend so ein Bullshit. Es ist extrem wichtig, dass du als Sportler deinen Körper und gerade auch das ganze Thema Stretching, umso älter du wirst, wird das immer, immer wichtiger. Und das ganze Thema
Körperspannung. Was soll das denn jetzt?
Wie bitte?
Was soll das denn jetzt?
Wie meinst du das?
Ach, du meintest mich gar nicht?
Ach so, mit älter werden. Ja gut, ich meine, du siehst ja noch so aus, als wärst du jünger als ich. Das spricht jetzt eher für deinen Lebenswandel als für meinen. Von daher warst du nicht damit gemeint, Flo.
Danke.
Aber hast du auch schon Ballettstunden genommen?
Ballett noch nie.
Ja, dann wird's
Ballett
Zeit.
Noch nie. Aber Yoga ohne Ende gemacht.
Ja.
Hier, Jakob Johnson, Yoga-Lehrerschein gemacht, ne? Letztes Jahr, glaube ich, ja. Oder so. Shoutout, Jakob. Also, genau, das, ich fand Ballett halt nur so spannend. Also, wer sagt ihm das? Wie kommt man darauf, ne? Aber da wird er einen guten Grund haben, sich genau diese Sportart dann ausgesucht zu haben. Und ich hoffe, dass das dann auch anschlägt und ihm bei der Genesung einfach hilft.
Ich glaube, er hat wahrscheinlich, also viele von den, sage ich jetzt mal, gestandenen NFL-Spielern, wo ich ihn dazu zählen würde als Starter, hat einen eigenen Strength and Conditioning Coach. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das jemand ist, vielleicht, der ein bisschen breiteren Horizont hat und vielleicht auch andere Sportarten trainiert, und sich dann mal geschaut hat, was ist seine Schwachstelle, was ist sein Problem im Körper und mit welchen Maßnahmen können wir dieses Problem bearbeiten, halte ich das für sehr, sehr smart. Also ich finde das erstmal ein extrem gutes Zeichen, wenn du als Sportler alleine schon durch so eine Maßnahme zeigst, hey, du denkst über den Tellerrand hinaus, du arbeitest an dir und deinem Körper, ist das erstmal ein extrem gutes Zeichen und hoffen wir, dass es anschlägt.
Noch ein Spieler, der ganz offensichtlich über den Tellerrand hinausschaut und super aussah bei den OTAs, ist Defensive Tackle Jordan Davis. Und das super Aussehen ist da wörtlich zu nehmen. Jordan Davis sieht nämlich total fit aus. Der kam ja aus dem College von den Georgia Bulldogs, woher denn sonst? 1,98, über 150 Kilo. Und damit kam dann auch immer wieder die Frage, Tim, ist er so ein Two-Down-Guy oder ist er ein Three-Down-Guy? Bisher hat er es ehrlicherweise noch nicht geschafft, ein Three-Down-Guy zu sein, weil er einfach bisher einfach nicht fit genug war. Ne? Daran hat er wohl gearbeitet, hat viel Conditioning gemacht und sowas. Und Fangio sagt, Jordan Davis ist so fit wie nie, muss er auch sein, denn Milton Williams ist ja weg, der ist ja zu den Patriots gewechselt und damit müssen Jordan Davis und Moro Ojomo dann auch einfach mehr Snaps bekommen dieses Jahr. Und die Eagles haben ja auch die Fifth-Year-Option gezogen bei Davis, heißt er ist für die nächsten beiden Jahre bei den Eagles und heißt auch, großes Vertrauen in ihn und seine Fähigkeiten und seine Fitness. Hat er seine besten Jahre noch vor sich?
Ich hoffe es. Du hast gesagt, die Fifth-Year-Option wurde gezogen. Er muss jetzt beweisen, dass er der First-Round-Pick ist, als der gedraftet wurde. Ich meine, da geht es jetzt im Second-Contract. Das ist ja das, wo die Spieler typischerweise richtig eincashen. Geht es für ihn auch finanziell um eine ganze Menge. Und du hast es schon gesagt, in bestem Shape, den er jemals war. Und er hat auch eine ganz schöne Addiction, nämlich eine positive, gesunde Addiction entwickelt, wie er gesagt hat. Nämlich seit letztem Winter ist er addicted von Peloton. Ne, er ist ein begeisterter Peloton-Fahrer und er sagt, O-Ton ist wirklich, ihn macht das süchtig und das ist halt überragend. Ich stelle mir gerade diesen 1,98 Meter Hünen mit irgendwie 150 Kilo auf so ein Peloton-Bike vor, aber er hat da wohl Riesenspaß dran. Und wenn das sozusagen die Maßnahme ist, die ihm jetzt vielleicht dazu bringt, den ein oder anderen Kilo, den er vielleicht mit rumgeschleppt hat, der ihn sozusagen davon abgehalten hat, ein Three-Down-Player zu werden, dazu bringt, dass er eben sein volles Potenzial heben kann, das ist auf jeden Fall überragend und ist ein weiteres Beispiel für uns, um zu zeigen, ja, es gibt Ballett, es gibt Peloton, was auch immer dir hilft, als NFL-Spieler in Shape zu kommen, please do it.
Drittbester Pass-Rusher in den Playoffs vergangene Saison laut PFF. In der Laufverteidigung, und da kommen wir zum Potenzial, Tim, nicht ganz so stark, da ist er nur auf Platz 23 gerankt, also noch mit Luft nach oben. Apropos Luft, durch die Luft gab es noch eine richtig starke Performance bei den OTAs und zwar von Backup QB Tanner McKee. Wir haben es gesagt und zwar sehr ausführlich. Der Typ ist ein potenzieller Starter in der NFL. Jetzt hat er wieder gezeigt, was er kann. Gut, dass er da ist. Das sind so meine Takeaways von den OTAs. Hast du noch was zu den OTAs?
Also eine Nachricht habe ich, die eigentlich allein deswegen, weil wir es nicht erwähnt haben, von allen schon als selbstverständlich erachtet wird. Aber wenn wir uns in die NFL mal irgendwie reinbegeben, dann ist sie es eben nicht. Und zwar, alle Spieler der Eagles sind halt eben anwesend. Ja, das heißt, das ist ja mittlerweile auch keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, ihr habt alle die Geschichten gesehen bei den Bengals, wo irgendwie Trey Hendrickson gerade aussetzt und seinen neuen Vertrag will. Der wird ja auch mal wieder mal, ob das realistisch ist, sei mal dahingestellt, als potenzielles Trade-Target bei den Eagles genannt. Auch dort jetzt, wie heißt er nochmal gleich? Ich wollte nochmal schauen, Stewart müsste er heißen, nämlich der First-Round-Pick der Bengals. Gucke ich nochmal ganz kurz nach. First-Round-Pick, das ist nämlich eine sehr spektakuläre Geschichte, Flo. Ich weiß nicht, hast du sie mitbekommen?
Nee.
War ich auf der richtigen Pferde. Ganz interessante Geschichte, könnt ihr euch mal anschauen. Der verweigert nämlich auch gerade die Teilnahme am Practice. Und zwar hat er nämlich noch nicht seinen Rookie-First-Round-Contract unterschrieben, weil, und da werden jetzt natürlich die Stimmen laut, die Bengals eine cheap Organization, also eine billige Organisation sein, die eben halt nicht die Leute bezahlen. Das ist ja genau das Thema bei Trey Hendrickson,
der
nicht
bezahlt wird. Das ist bekannt, genau.
Genau. Mhm. Und jetzt ist es wohl so, dass, ich meine, die Gehälter sind ja festgelegt für die Draft-Picks, aber sie wohl eine Klausel in seinen Vertrag einbauen wollen, die eben ihm halt nicht alles fully guaranteed, sondern die sagen, wenn irgendwie Vorfälle sind mit Disziplin, wenn Vorfälle sind mit irgendwie Gesundheit, Verletzungen, dann kriegst du eben nicht dein eigentlich garantiertes Rookie-Gehalt. Und er sagt halt, das ist ein absoluter Skandal. Warum bin ich jetzt der Erste, der da irgendwie anders behandelt wird als alle First-Round-Picks vor mir, die jemals bei euch gespielt haben, liebe Bengals? Der setzt gerade aus. Es gab, das könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr den Podcast hört, gab es ein wirklich legendäres, jetzt schon legendäres Interview, wo er in der Kabine sitzt und halt voll abzieht über das Front Office, was schon gewagt ist, als jemand, der noch keinen Snap gespielt hat für die Franchise. Da werden jetzt auch die Gerüchte laut, dass der schon direkt wieder getradet wird, weil er jetzt hier so viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Also absolutes Chaos. Es gibt auch ein paar andere Spieler da draußen, aus Zeitgründen gehen wir jetzt nicht drauf ein, die eben halt ihre Teilnahme aus Vertragsgründen verweigern. Und das finde ich ist bemerkenswert. Die Eagles, Howie Roseman, wie immer, hat seine Hausaufgaben gemacht. Die haben Ruhe, die können sich jetzt ganz wirklich mit Blick auf das Wesentliche, auf die neue Saison vorbereiten. Und das ist, finde ich, schon bemerkenswert, weil es eben nirgendwo erwähnt wird. Es hat einen Grund. Eagles, grundsolide Organisation, alles im Fluss. Wir können bewusst uns in die Sonne legen und die Sommerpause genießen.
Und du sprichst natürlich über das Mandatory Minicamp, nicht die OTAs. OTAs sind freiwillig, Minicamp, da muss man dann ja erscheinen. Da gibt es ein paar Jungs, die tatsächlich mit einem Holdout glänzen oder eben auch nicht. Bei den Eagles alle da. Noch ein Funfact übrigens zum Minicamp, hat ja gerade erst stattgefunden, Tim, 10. Juni. Wir zeichnen heute am Mittwoch auf, ist der 11. Also gestern das Minicamp bei den Eagles. Nur einen Tag hat das Minicamp stattgefunden bei den Philadelphia Eagles. Einen Tag, und damit, Fun Fact, sind die Philadelphia Eagles das einzige Team, das nur einen Tag Minicamp macht. Alle anderen Franchises machen nämlich länger. Und du hast es gesagt, alle Spieler haben teilgenommen. 80 Minuten lang war die Einheit ja bloß. Das ist bei anderen Franchises eben nicht so. Trey Hendrickson hast du schon angesprochen. Den habe ich übrigens getroffen. Ich habe ein Foto mit dem. Ja. Also, wenn jetzt zu den
Flo,
Eagles...
Hast du ihm den Flo im wahrsten Sinne des Wortes ins Ohr gesetzt?
Dass er doch mal ich werde nicht mit H geschrieben. Ja, okay. Ich werde ohne H geschrieben. Ja, okay. Ja.
Aber du hast ihm nicht gesagt, hier, mach mal ein bisschen, spiel mal ein bisschen Hardball und guck mal, ob die Jungs zahlen.
So, ich habe ihm keine Tipps gegeben. Ich glaube, der hätte auch eher weniger drauf gehört. Aber jetzt mal ernsthaft. Trey Hendrickson, Holdout. TJ Watt, ebenfalls Holdout. Beide wollen einen neuen Vertrag. Vielleicht gibt's ja einen neuen Vertrag von Howie Roseman. Wenn du dir einen aussuchen könntest, wen würdest du nehmen? Hendrickson oder Watt?
Aus dem Kopf habe ich gerade nicht so auf dem Schirm, wer älter ist von beiden. Ich meine, Trey Hendrickson hat die letzten
beiden... Ziemlich sicher Watt.
Ja, und ich hätte jetzt sowieso Trey Hendrickson gesagt vor dem Hintergrund, dass er in den letzten beiden Jahren 17-6 hatte. Das ist natürlich absurd.
Ja.
Aber ich meine, wir haben ja uns ausführlich in den vergangenen Folgen darüber unterhalten. Wenn wir uns anschauen, wen die Eagles alles noch bezahlen müssen und wollen, können die sich den nicht leisten. Also ich sehe es nicht. Es wäre natürlich überragend, aber ich sehe es nicht, weil beide wollen ja, deswegen machen sie ja den Holdout, den riesengroßen, fetten neuen Vertrag haben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also das wäre so viel Geld. Ich sehe es nicht.
Und es ist so witzig, dass wir Jahr für Jahr immer wieder das so skandalös finden, dass Spieler halt den Minicamps fernbleiben. Es ist halt absolut gängig und passiert immer wieder. Am Ende landen sie dann meistens dann doch bei ihrem Team. Wie auch immer, dann hier noch ein paar Takeaways von mir für dich und für euch vom Minicamp der Philadelphia Eagles. Ist echt ganz spannend. Jordan Mailata ist einer der besten Offensive Tackles der NFL. Da muss man gar nicht so viel drüber reden. Hat sich aber von Jalix Hunt beim Minicamp sowas von schlagen lassen. In der Konsequenz gab es einen Sack sogar. Und gleich im nächsten Play, Tim, während dieser 80 Minuten, hat sich Mailata dann von Jordan Davis über die rechte Schulter schlagen lassen. Mailata super frustriert an der Sideline, hat richtig laut rumgeflucht. Noch ein bisschen Rost dran, meinst du, oder sind Hunt und Davis einfach schon zu gut drauf?
Ja, was willst du machen, wenn du so überragende D-Liner gegen dich hast? Da kann auch mal Mailata so schlecht, ne, aussehen.
Ist so.
Na, sehe ich entspannt. Du, das ist Training. Am Ende wissen wir, was Mailata kann und was er ist. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir uns da jetzt Gedanken machen müssen. Ich sehe es wirklich ja positiv. Das ist für mich ein gutes Zeichen, gerade dass Jalix Hunt jetzt schon weiter Gas gibt nach seinen überragenden Playoffs. Nehme ich einfach erstmal positiv.
Zweite ganz spannende Geschichte. Richtig guter Tag für Wide Receiver Terrace Marshall Jr. beim Minicamp. Der kämpft um einen Platz, muss man ehrlich sein, hinter AJ Brown, Devontae Smith und hinter Jahan Dotson. Hat in einem 7-7, haben die da auch gespielt, mit dem First Team gleich so einen langen Ball gefangen, später noch einen Touchdown gemacht bei so einem Slant. Da hat er übrigens Cooper DeJean geschlagen, der im Slot gespielt hat. Auch noch ein Thema gleich. Wide Receiver Gruppe sieht mit Terrace Marshall Jr. ganz gut aus, finde ich.
Ja, auch da sage ich abwarten, im Positiven wie im Negativen. Also ich finde es überragend, dass gerade solche Leute, die jetzt wirklich um den Roster-Spot kämpfen, da jetzt glänzen. Das ist für mich ein tolles Zeichen. Zeigt ja auch, dass die Competition da ist und wir nicht darüber reden müssen, dass irgendwie alles getroppt wurde und dass wir da nur Pappnasen im Receiver-Room haben. Erstmal gut, aber wissen wir beide und wisst ja auch, dass
zu
draußen,
früh, ne?
Genau, muss man einfach mal abwarten. Interessant wird es natürlich, was dieses Second Tier, Third-Tier-Guys dann in den Preseason-Games machen. Weil da können sie dann wirklich auch mal gegen richtige Competition zeigen, was sie können. Die sind ja auch immer nur so semi-interessant zu gucken. Aber wenn man einfach nur mal wieder Football gucken will und schauen möchte, wer kämpft denn da eigentlich gerade um seinen Roster-Spot, dann ist es dann doch immer ganz spannend. Aber die meisten davon sieht man dann halt in der Saison dann halt doch wieder nicht.
Nochmal und schon wieder Tanner McKee. Ich sag dir auch warum. Also der sah wieder super aus. Das ist jetzt dann auch Back-to-Back, er hat also seine Leistung aus den OTAs bestätigt. Und darum erwähne ich es hier nochmal, Saquon Barkley, der stand an der Sideline und hat die Leistung von McKee so richtig gefeiert, also auch laut gefeiert. Es sieht also tatsächlich ganz so aus, als hätten die Eagles ihren QB2 gefunden oder auch zu früh.
Nee, absolut. Also das haben wir ja auch gesagt nach den Playoffs, nach der letzten Saison, als wir mal so einen kleinen Recap gemacht haben. Das sehe ich 100% genauso. Das ist ein super zweiter Quarterback. Das hatte sich erspielt. Du hast ja auch schon gesagt, und das war ja auch zu sehen in dem Spiel. Ich glaube, es war ja gegen die Giants, als er gespielt hat, am Ende der Regular Season. War das die Giants?
Ich guck noch mal.
Oder waren es die Commander? Nee, Commanders waren es nicht. Es müssten, glaube ich, die Giants gewesen sein im letzten Spiel. Auf jeden Fall in dem Spiel, wo er gespielt hat, sind die Leute ja auch komplett ausgerastet, als er da wirklich toll performt hat, seine Teamkollegen. Und das ist ein super zweiter Quarterback. Ich glaube, da müssen wir jetzt alle keine Gedanken machen. Super smarter Kerl.
Giants Week 18.
Ha, hatte ich es doch zum Glück noch richtig in Erinnerung. Ja, also super, freut mich tierisch für ihn. Vor allen Dingen freut es mich, er ist ja auch noch sehr günstig. Das ist natürlich auch immer gut, wenn ein zweiter Quarterback billig ist. Und let's see, wer dann der dritte wird. Ich meine, da haben wir auch eine spannende Competition. Und wir brauchen uns keine Gedanken zu machen auf der Quarterback-Position, das ist das Allerwichtigste.
Letzter Takeaway, alle Spieler waren da, hast du schon gesagt. Zach Bourne allerdings hat nicht mittrainiert. Der Grund, das fand ich ganz interessant, General Soreness. Also sowas wie generelle Schmerzen. Sag mal, haben NFL-Profis nicht eigentlich immer generelle Schmerzen? Was heißt das jetzt?
Ja, das haben sie definitiv, aber ich glaube gerade er, also meine ist jetzt kein Oldschool-Veteran, aber ich glaube, dass wenn man den etablierten Spielern da jetzt nochmal ein bisschen eine Ruhephase gibt, bevor es dann in der Saison wieder für den Körper
guter
alles
Punkt
und nichts heißt, dann ist das, glaube ich, sinnvoll.
Ja, und ich glaube gerade auf Linebacker ergibt das sehr viel Sinn. Er wird wieder auf die Beine kommen, sind wir uns sicher. Ist wichtig, er ist einer der Leader dieser Vic Fangio Defense, eine Defense, die laut Fangio in der kommenden Saison ja, vielleicht noch ein bisschen mehr anders aussehen wird als erwartet, Tim?
Ja, er hat, ich glaube, ein paar wesentliche Punkte in seiner Pressekonferenz genannt. Auf den einen oder anderen sind wir schon eingegangen. Es sieht wohl so aus, als könnte Jihad Campbell bis Mitte August nicht trainieren. Das ist natürlich natürlich nicht gut. Und um ehrlich zu sein, er wird wahrscheinlich auf der zum Start des Camps auf der PUP-Liste, also Player Unable to Perform Liste sein, dementsprechend erstmal raus. Wenn er dann wieder sozusagen in das Teamtraining eintritt, scheint es so, als würde er erstmal als Inside Linebacker starten, um auch die Position im NFL-Kontext noch besser zu lernen, aber natürlich auch an der einen oder anderen Stelle sicherlich als Edge mal eingesetzt werden, davon sind wir alle ausgegangen, aber sicherlich Inside Linebacker als etwas kompliziertere Position, sicherlich da, wo er hauptsächlich erstmal die Reps nehmen wird. Nakobe Dean, auch das hat man schon gesagt, ist leider immer noch weit davon entfernt zu spielen, also wahrscheinlich auf der PUP-Liste zum Start des Camps. Hoffen wir mal das Beste, weil du hast gesagt, Linebacker ist sehr, sehr dünn, da darf nichts mehr passieren jetzt. Und ganz interessant ist, dass Cooper DeJean Raps nimmt als Safety. Also klar, er wird wahrscheinlich auch wieder 90% der Fälle irgendwie als Nickel spielen, aber in bestimmten Konstellationen scheint man ihn jetzt auch mal auszuprobieren als Safety. Ganz interessant, ich meine, da ist man per se jetzt erstmal gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz, Cooper DeJean ganz offensichtlich kann Outside spielen, kann irgendwie Nickel spielen und offensichtlich versucht man ihm auch noch auf der Safety-Position so ein bisschen CJ Gardner-Johnson Ballhawk-Style noch weiter ran zu trainieren. Finde ich super spannend, ist einfach eine Allzweckwaffe, ja. Das Schweizer Taschenmesser. Ja, und ich glaube dann, was er auch noch gesagt hat, ist, dass Tristan McCollum wohl ganz ganz gut trainiert habe. Also das ist wohl so aus, als wird er auch wieder McCollum den Roster analog des letzten Jahres schaffen. Und auch da, das Thema hatten wir eben auch schon, dass Jordan Davis sehr gelobt wurde für seine Verbesserung, die er sich rausgespielt hat. Und ganz interessant, ich weiß nicht, ob du das, Flo, auch mitbekommen hast. Das war der Vater, also Jeremiah Trotter Senior, meinte, dass Jalen Carter noch gar nicht wirklich verstanden hat, wie man eigentlich Defensive Tackle spielt. Und also gar nicht negativ gemeint, sondern wirklich noch technisch da einiges verbessern kann auf sein sowieso schon gutes Skillset. Und Vic Fangio so meinte, ja, grundsätzlich ist das keine falsche Einschätzung, weil der Junge so viel Potenzial hat und bisher einfach viel über seine Kraft löst. Also wenn das bedeutet, dass Jalen Carter noch gar nicht wirklich die Technik hat, um Defensive Tackle zu spielen, na dann, liebe NFL, zieht euch warm an, wenn der Kollege das auch noch lernt. Dann wird es richtig, richtig bitter für die O-Line der Gegner.
Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. So viel also zum Minicamp. Generelle Schmerzen, nochmal General Soreness, haben uns ja auch die Green Bay Packers bereitet, vor allem dir. Beim zweiten Owners Meeting wurde ja neu abgestimmt über die Zukunft des Push-Plays. Die Packers hatten ja den Antrag erneuert, den Spielzug aus der Liga zu verbannen. 24 Stimmen brauchte es, um diesen Antrag endgültig durchzukriegen. Wir sind ehrlicherweise davon ausgegangen, dass das auch passiert. Aber Pustekuchen, Push on, 22 Stimmen waren für den Tush-Push-Ban. 10 waren dagegen. Damit bleibt der Brotherly Shove Bestandteil der Liga. Und sicher auch Bestandteil der Philadelphia Eagles. Magst du die Packers jetzt wieder oder ist das Ding durch für dich, wie immer?
Ah, das Ding ist durch. Das hat ja auch diese ganze Geschichte, du hast gesagt, wir sind davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich wirklich gebannt wird. Aber diese ganze Geschichte hat ja so viele wunderbare Anekdoten. Also ich fange vielleicht mal an und ihr habt das sicherlich mitbekommen, dass Jeffrey Lurie ja ein flammendes Plädoyer von knapp einer Stunde gehalten haben muss, vor allen anderen Ownern, muss wohl auch sehr emotional geworden sein. Hat schon
mit Kelsey doch auch,
ja,
oder?
Ja, nimm mir doch nicht die Pointe schon weg.
Entschuldigung.
Dass er wohl sehr, sehr emotional geworden sei und dann auch die ein oder andere Franchise an der Ehre versucht hat zu packen. Und dann, und das genau, du hast es gerade schon gesagt, auch noch auf jeden Fall bemerkenswert, dass Jason Kelce mitgekommen ist, weil das finde ich aus dem Grund bemerkenswert, weil er hätte das ja logischerweise nicht tun müssen. Er ist ja null Benefit für ihn, das zu machen. Er hat, glaube ich, ein sehr unterhaltsames, abwechslungsreiches Leben gerade, was er erführt, dann trotzdem mitzugehen. Und ich glaube, das unterstreicht auch nochmal das, was ja auch so ein bisschen Quatsch war, wo viele Fans in Philadelphia sagten, naja, er hat sich eigentlich von den Eagles abgewandt, da gab es ja diese Geschichte mit dem gelöschten Post nach dem Super Bowl-Triumph, wo er dann irgendwie auch nicht offiziell gratulieren angeblich wollte, weil er nicht die ganzen Swifties für seinen New Heights-Podcast verlieren wollte. Alles bla bla, alles Schall und Rauch. Wie man hier eben sieht, hängt Kelce eben an den Philadelphia Eagles und hat dann maßgeblich zu beigetragen, dass es eben nicht zu diesem Ban kam. Er hat nämlich dann gesagt, so kolportiert man es, dass wenn er oder wenn man ihm anbieten würde, er könnte unretiren und zurückkommen und wieder Football spielen. Und sein einziger Spielzug, den er spielen darf, wäre 60 Mal pro Spiel den Tush-Push, dann würde er es machen. Das sollte nochmal unterstreichen, dass es eben halt, er hat sich ja auch nie verletzt und bis heute, deswegen war es ja so ein Bullshit-Argument, bis heute hat sich ja kein Spieler dabei verletzt, sollte eben nochmal unterstreichen, dass es eben halt nicht schlimm ist und nicht gesundheitsgefährdend. Hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen. Jetzt komme ich zur Anekdote 2. Du hast es gerade erwähnt, Flo, es wurde mit 22-10 Stimmen, wurde ja beschlossen, dass es eben nicht gebannt wird. So, 22-10, da habe ich gesagt, Moment mal, da klingelt doch was. Ja klar. Das war das Final Score des NFC Wildcard Games zwischen den Packers und Eagles. Also wie witzig ist das denn? Sie haben quasi dieselbe Niederlage jetzt sozusagen im Owners Meeting mit 22-10 kassiert, die sie dann auch auf dem Spielfeld kassiert haben. Fand ich eine wunderbare Anekdote, muss ich fairerweise
doppelte
sagen.
Doppelte Ohrfeige.
Ja. Und ich habe auch gelesen, fand ich einen super Vorschlag. Kyle Brandt hat das geschrieben. Ja, Week 10 ist ja das Spiel, wo wir uns alle drauf freuen. Monday Night Football, Eagles at Packers. Also Vorschlag von ihm war, und ich würde mich dem uneingeschränkt anschließen, im ersten Spielzug des Spiels einfach mal random den Tush-Push laufen und dann 10 Mal einfach während dem Spiel. Also so oft, dass es irgendwie schon wirklich in den Augen wehtut. Und dann im letzten Spielzug des Spiels, wenn es eigentlich nur noch ums Abknien geht, dann einfach nochmal Tush-Push in der Face. Wäre ich ein großer Fan von.
Kyle Brandt hat aber auch gewettert und wollte nie den Tush-Push-Ban. Moderator von Good Morning Football, wisst ihr wahrscheinlich. Guter Typ auf jeden Fall. Der Tush-Push bleibt.
Und Flo, ganz wichtig, ja? Bevor wir das jetzt schon abschließen, das Thema. Es gibt natürlich nochmal ein, zwei Fun-Facts, die ich gerne nochmal reinschieben wollen
unbedingt.
Würde. Also, erster Fun-Fact ist, man kann die Liga ja in zwei Arten von Teams unterteilen, ganz neutral. Es gibt Teams, die 2025 gegen die Philadelphia Eagles spielen. Und es gibt eben die anderen 17 Teams, die nicht gegen die Philadelphia Eagles spielen. So, jetzt kann man sich mal, und ich habe mir mal die Mühe gemacht, das Abstimmungsverhalten anschauen, der Teams, die nächstes Jahr gegen die Eagles spielen, die haben nämlich 13-1 Stimmen gewotet, dass das Ding gebannt werden soll. Surprise. Mhm. Und die anderen 17 Teams, die sagen, ja, ist eigentlich ganz witzig, mit 9-8 gewotet. Also auch für den Ban, aber damit ist sozusagen schon am Ende des Tages natürlich, die Eagles selber haben natürlich auch dafür für den Beibehalt gestimmt. Dementsprechend, da kommen die 8 Votes her, eben das Ding nicht zu bannen von den Teams, die nicht gegen die Eagles spielen. Das zum einen, ganz interessant, 13-1 Teams bei den Gegnern. Und jetzt,
weil sie alle, die haben halt einfach alle Schiss,
so
muss man
sieht
einfach
es
sagen.
Nämlich, ne? So sieht es nämlich aus. Und jetzt, und das kommt ja auch oft zu kurz, wir sind ja kein Hater-Podcast, wie ihr wisst, sondern wir sind ja ein sehr positiver Podcast. Aber natürlich auch wie mit den Packers haben wir an der einen oder anderen Stelle auch mal ein Augenzwinkern, so einen kleinen Tritt vor Schienbein. Das nehmen wir alle natürlich und ihr auch hoffentlich da draußen auch mit Humor, weil Football ist Family und es gibt keine Teams, die wir hassen. Aber so viel Zeit muss sein für einen kleinen Shoutout und das möchte ich ganz gerne machen, nämlich einen kleinen Shoutout für die Teams, die eben für die Beibehaltung des Brotherly Shoffs gestimmt haben. Das sind namentlich Baltimore Ravens, Shoutout, New England Patriots, Shoutout, Detroit Lions, Shoutout, Jacksonville Jaguars, Shoutout, New York Jets, Shoutout, Tennessee Titans, Shoutout, Miami Dolphins, Shoutout, New Orleans Saints, Shoutout und last but not least die oft von uns gescholtenen Cleveland Browns. Ein ganz, ganz großer Shoutout geht auch an euch.
Stark. Das hat mir gefallen. So, wir feiern also den Tush-Push. Er darf bleiben. Damit ist so ein bisschen Ruhe bei den Eagles, zumindest was das Thema angeht. Ein anderes Thema bringt wohl eher ein bisschen Unruhe. Die wenigsten Franchises sind happy drüber, wenn sie vor allem unter der Saison den ganzen Tag noch mehr Kameras im Gesicht haben als ohnehin schon, Tim. Die nächste Staffel der NFL-eigenen Doku-Serie Hard Knocks steht an. Es gibt ja Preseason- und In-Season-Ausgaben, wisst ihr wahrscheinlich. Teams können sich für eine Teilnahme übrigens freiwillig melden bei der Liga. Am Ende entscheidet aber immer die große National Football League, wer eben darf und wer nicht oder vielmehr wer muss vielleicht. Die Grundvoraussetzungen für eine Teilnahme sind von Liga-Seite, ich habe mal nachgeguckt, übrigens diese hier. Du darfst in den vergangenen 8 Saisons nicht dabei gewesen sein. Das Team darf keinen Headcoach haben, der in seiner ersten Saison Teil dieses Teams ist. Und du darfst als Team nicht in der Preseason und der In-Season-Ausgabe erscheinen, also nicht in beiden. So, jetzt Trommelwirbel, wobei so neu ist die Info jetzt auch nicht. Trotzdem, das Preseason-Team für die kommende Hard Knocks-Staffel heißt Buffalo Bills. Zum ersten Mal sind die Bills dabei überhaupt. Und die In-Season-Edition wird alle 4 NFC East-Teams featuren, also eben auch die Philadelphia Eagles, bedeutet, Tim, wir sollten in der kommenden Saison über 2 Brotherly Talk Folgen pro Woche nachdenken. Was meinst du?
Finde ich super. Ich glaube, genug zu besprechen gibt es definitiv. Ich glaube, aus Fansicht, du hast ja gesagt, kann es eine Distraction sein. Am Ende des Tages sind das ja alles Profis und hoffen dementsprechend, dass sie da eine Lösung finden, dass es eben halt nicht störend ist. Aber aus Fansicht freue ich mich. Also zum einen über die Bills, das wird, glaube ich, richtig cool. Coole Franchise, gutes Team, das wird total sehr, sehr spannend. Ja, und dann, ich meine, die NFC East ist einfach ultra spannend. Und ich glaube, aus Sicht auch eines Eagles-Fans finde ich es extrem interessant, mal zu sehen, wie läuft es denn eigentlich ab bei den Cowboys, wie läuft es ab bei den Commanders, wie läuft es ab bei den Giants. Gut, das ist bei den Giants ein bisschen wilder, das haben wir gesehen in der letzten Saison, nämlich in der Preseason. Da gab es ja die legendäre Saquon Barkley-Geschichte. Aber da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und ich fand auch das Format in der letzten Saison mit der, das war, glaube ich, die AFC North, genau, mit den Ravens, Steelers, Bengals und Browns, fand ich total klasse. Vor allen Dingen, dass sie immer dann auch hin und her gesprungen sind. Keine Ahnung, großes Spiel, irgendwie Steelers gegen Ravens, und dann hast du halt irgendwie abwechselnd beide Lockerrooms gesehen, wie sie sich eingestimmt haben. Fand ich total cool und da freue ich mich wirklich drauf.
Aber dann lass uns wirklich mal drüber nachdenken, ob wir in-Season, wenn das dann läuft, ob wir so eine Extra-Folge pro Woche machen, in der wir nur über Hard Knocks sprechen, weil ich glaube, da wird es immer eine Anekdote geben, die zu besprechen ist, die lustig ist, die man diskutieren kann. Schreibt uns doch mal, ob ihr da Lust drauf habt, dann denken wir darüber nach, machen uns einen Knick ins Ohr. Bei Instagram könnt ihr uns ja immer erreichen. Sowieso freuen wir uns über eure Nachrichten, wisst ihr auch. Also Hard Knocks dann auch mit den Philadelphia Eagles in Season in der kommenden Saison, und vielleicht gibt es eine Folge mehr vom Brotherly Talk. Vieles ist ja neu in der kommenden NFL-Saison. Es wird ja ein paar Regeländerungen geben. Ich habe nochmal geguckt, Touchbacks zum Beispiel nach einem Kickoff, da wird der Ball nicht mehr auf der 30, sondern auf der 35 gespottet. Die Overtime wird ja angepasst, Tim. Beide Teams bekommen jetzt mindestens einmal den Ball in der Regular Season und der Postseason wird das passieren. Chain Gang ist ja weg, dafür werden digitale Systeme getestet und so weiter und so weiter. Eine Änderung gibt es noch, die wir kurz mit euch teilen wollen an dieser Stelle. Es wird bei den jährlich stattfindenden NFL Honors, in der Super Bowl-Woche sind die ja immer, eine ganz neue Ehrung geben, und zwar für den besten Offensive Lineman der abgelaufenen Saison, der sogenannte Protector of the Year Award. Gepusht haben diese Ehrung vor allem Buffalo Bills Offensive Tackle Deion Dawkins und der ehemalige Rams Tackle und Super Bowl Champion Andrew Whitworth, ist ja, glaube ich, auch Teil der Broadcast Crew bei irgendeinem Network, ich weiß nicht wo. Gute Entscheidung, finde ich, für diesen Award, und das Ding war echt überfällig, oder?
Überragend. Also, wie du sagst, ich meine, du wählst irgendwie den Defensive Player und Offensive Player of the Year. Klar, die einen werden an Sex gemessen, die anderen werden Touchdowns und Yards gemessen. Und es ist einfach unfair, dass die dafür sorgen, dass, und das haben wir wunderbar gesehen bei Saquon Barkley, der zu Saturday Night Live und wie sie alle heißen, dann irgendwie seine komplette O-Line mitgebracht hat, weil ein Offensive Player of the Year, wie letztes Jahr, der Saquon Barkley war, wurde das nur wegen seiner O-Line. Dann wird irgendwie ein Lamar Jackson ein MVP. Ja, warum wird das denn? Weil der einfach super geschützt ist. Und das ist einfach absolut überfällig. Ich finde das wirklich überragend. Und wir haben ja auch zwei heiße Eisen im Feuer als Philadelphia Eagles, nämlich Jordan Mailata und auch Lane Johnson. Also es ist schon ein Award, wo ich mir relativ sicher bin, dass er an einen Tackle geht und eben jetzt nicht an einen Guard oder an einen Center, aber you never know. Aber ich gehe davon aus, es wird an einen der Star-Tackles gehen, und ich finde das einfach überragend. Ich warte nur darauf, dass es den Special Teamer of the Year gibt. Das ist der letzte Preis, der mir noch fehlt.
Der kommt auch. Wahrscheinlich hat Mailata im Camp deshalb so geflucht, weil er noch nicht in der Form ist, das Ding zu gewinnen.
Möglich wäre es.
Er will den unbedingt haben als Erster. Ja, okay. So, dann gucke ich mal in unseren mittlerweile nicht mehr so ganz vollgepackten Rucksack voller bunter Eagles-Themen für diese Ausgabe und sehe unter anderem noch einen Namen, Tim, und zwar diesen hier, Bryce Huff. Den können wir tatsächlich rausnehmen aus dem Eagles-Rucksack. Bryce Huff ist nämlich weggetradet zu den San Francisco 49ers. Da trifft Bryce Huff auf seinen früheren Headcoach übrigens, Robert Saleh. Der ist bei den 49ers ja mittlerweile als Defensive Coordinator angestellt. Die Eagles geben also Bryce Huff ab, der letztes Jahr noch mit einem, korrigier mich, ich glaube 51 Millionen Dollar Deal über 3 Jahre versorgt worden war, nachdem Hassan Reddick ja an die Jets abgegeben worden war. Leider hat Huff überhaupt nicht funktioniert in Philadelphia. Höhepunkt der gescheiterten Zusammenarbeit im Super Bowl war er ja ein sogenannter Healthy Scratch, also ein Spieler, der im Roster ist, nicht verletzt ist, aber trotzdem noch nicht mal ein Trikot anziehen darf für das betreffende Spiel. Howie Roseman ist einer der besten, wenn nicht der beste GMs der Liga. Der hat vieles richtig gemacht in Sachen Roster-Building. Bei Bryce Huff lag er aber leider daneben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man ohne Zweifel sagen. Das ist wahrscheinlich der größte Fehlgriff von Howie Roseman war. Den hat er beseitigt. Also das muss man auch sagen. Er hat sich jetzt nicht lange an diesem Fehler aufgehalten. Ich meine, das Konzept des Sunk Costs hat er auf jeden Fall verstanden. Verschenktem Geld nicht noch mehr Geld hinterher zu werfen, sondern sagen, okay, es war ein Fehler, gucken, dass ich das irgendwie einigermaßen beseitigen kann. Und ich finde, er hat es auch ganz gut gelöst. Also ich würde sagen, es ist eine Win-Win-Win-Situation. Für den Spieler ist ein Win, weil er wieder Playing Time kriegen wird. Für die 49ers.
Auch bei Salah dann, ne?
Ja, ja, genau. Das war jetzt der zweite Win, ne? Also der sozusagen vor die 49ers ist ein Win, weil unter Salah hatte er 10 Sacks und 67 Pressures in 2023. Also der kann es ja eigentlich. Hat einfach nur nicht in den Scheme gepasst von Vic Fangio. Und dann ist natürlich für die Eagles noch ein Win. Klar, du hast jetzt natürlich da einiges an Geld versenkt, aber du kriegst jetzt eben halt diesen Conditional 5th-Runden-Pick, der noch ein 4th-Runden-Pick je nach Performance werden kann. Und hast dir vor allen Dingen, da hat Howie Roseman wieder auch, finde ich, einen ganz guten Job gemacht, die 15,58 Millionen Dollar erstmal umgewandelt in 9,05 Millionen Base Salary als Signing Bonus sozusagen. Also 9,05 Millionen mussten die Eagles jetzt noch für die kommende Saison an eben Bryce Huff zahlen. Aber das übrige Geld, nämlich die 7,95 Millionen, die sozusagen ihm noch zustehen, das übernehmen die 49ers. So, das heißt, zum einen hast du einen weiteren Picker, das haben die Eagles tatsächlich sage und schreibe 13 Picks in 2026 im Draft. Also da freue ich mich jetzt schon drauf, das wird überragend.
Da freue ich mich auch drauf.
Was da gebundelt wird und was da verschoben wird, das ist wirklich überragend. Und haben wir eben halt jetzt mit diesen zusätzlichen 7,95 Millionen in Cash, die sie einsparen, aktuell ungefähr noch ein Cap-Space von 15 Millionen. Das heißt, da können sie auf jeden Fall noch etwas machen, jetzt auf dem Trade- und Free-Agent-Market. Schauen wir mal, was passiert. Also das wird natürlich nicht reichen, um sich so einen Trey Hendrickson zu holen. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und ich glaube, alle drei Parteien können ja happy sein.
Also, Bryce Huff ist weg. Eine Win-Win-Win-Situation, sagt Tim. Und noch jemand, der weg ist, ist dein persönlicher Freund, Cornerback CJ Gardner-Johnson. Da können wir schnell drüber reden. Ich will es trotzdem erwähnen, weil es schon heftig ist, fand ich. Nach dem Super Bowl-Sieg wurde CJ ja für Guard Kenyon Green und Draft-Kompensation an die Texans abgegeben. Jetzt hat er sich zu Wort gemeldet und ja, ich finde schon irgendwie nachgetreten. Ne? Er sagt, ich fühle mich sehr respektlos behandelt von den Philadelphia Eagles. Ich war zwar nie irgendwie ein All-Pro oder im Pro Bowl oder so, aber ich habe die Liga in Sachen Interceptions angeführt. Was willst du denn noch? Und dann weiter, es ging überhaupt niemals ums Geld. Die Gründe liegen viel, viel tiefer. Ja, so ein bisschen kryptisch. Ne? Ist er, was seine Wesenszüge angeht, und da haben wir viel drüber gesprochen hier im Podcast, doch einer zu viel für den Eagles Locker-Room gewesen? Und zeigt sich das unter anderem vielleicht auch genau jetzt mit so einem Statement? Ich meine, nachtreten war eigentlich noch nie besonders smart.
Ja, ich glaube, das ist so. Und wenn er es nicht schon nicht tut, dann werde ich zumindest einen weisen Ratschlag befolgen, nämlich nie negativ über seine oder seinen Ex zu sprechen. Er ist nicht mehr Spieler bei den Eagles, von daher wünsche ich ihm jetzt erstmal nur das Beste. Und dann sollte man es einfach dabei belassen, weil das bringt keinem was. Und ich weiß auch nicht, was seine Motivation ist. Aber das haben wir ja schon gesehen, nachdem er das erste Mal weggegangen ist. Von daher wünsche ich ihm trotzdem nur das Beste. Er hat dazu beigetragen, nicht unwesentlich zum Super Bowl-Triumph. Das freut mich sehr. Dafür bin ich ihm dankbar. Und hoffentlich konzentriert er sich jetzt auf seine neue Franchise.
Seine Motivation war auf jeden Fall immer schon sehr viel, sehr laut zu reden. Das hat er an dieser Stelle getan. Zwei schnelle Themen noch, bevor wir für heute zumachen. PFF hat seine Rankings für die kommende Saison veröffentlicht. Ich habe mal ein paar Eagles-Rankings mitgebracht. 9 Spieler der Eagles, das ist eine sehr gute Nachricht, haben es auf ihrer Position in die Top 10 geschafft. Das ist schon mal gut. Ich werde sie dir und euch mal zuwerfen, inklusive Platzierung natürlich. Ihr dürft euch total drüber freuen oder euch fürchterlich drüber aufregen, wie ihr mögt. Tim, du darfst das auch, aber du machst das halt mit einem offenen Mikrofon vor der Nase. Einverstanden?
Einverstanden.
Dann los. Jalen Hurts, 5. bester Quarterback der Liga.
Kann ich mitleben. Also es gibt da natürlich noch die Leute, Mahomes, Allen, Lamar Jackson. Also da fallen mir schon auch welche ein. Ich weiß es nicht, weißt du, wer die 4 ist?
Ja, die 2 ist tatsächlich Burrow hinter Mahomes. Ja. dann Jackson und dann Josh Allen und dann Jalen Hurts. Und spannend, hinter Hurts gleich Jaden Daniels. Also da sieht man auch nochmal, wie zumindest aus Quarterback-Sicht die NFC East auch dicht beieinander ist, fand ich auch nochmal ganz, ganz interessant.
Ja, ich weiß nicht, wie ihr es da draußen seht, also auch das könnt ihr uns gerne mal schreiben, jetzt gleich zu diesen PFF-Cradings. Ich finde, das ist etwas Top 5, da kann man super mit leben. Ich meine, man kann, glaube ich, unzweifelhaft sagen, dass es Quarterbacks gibt, die noch besser sind. Jalen Hurts ist, da teilen wir, Flo und ich, die Meinung, ist ein Elite-Quarterback und das ist wiedergespiegelt im Top 5 Ratings. Man muss natürlich mit diesen Dingern vorsichtig sein. Ich habe jetzt auch in diesem Kontext diverse Ratings gesehen in den letzten Tagen. Und natürlich, ihr wisst es alle und auch da mal dieses neudeutsche Wort Ragebaiting, ne? Nicht Clickbaiting, sondern Ragebaiting, werden auch ganz bewusst und wir wissen oder alle wissen, wie laut die Eagles-Fans sein können, bewusst damit gespielt. Ich habe jetzt natürlich ein Rating gesehen, da war Jalen Hurts irgendwie auf Nummer 10 geratet. Ja, warum machen die das? Weil die genau wissen, unter diesem Post gibt's halt irgendwie 4000 Eagles-Fans, die sich halt unfassbar aufregen. Und was haben sie damit erreicht? Natürlich mehr Reichweite und mehr Klicks. Deswegen muss man die Dinger sehr, sehr vorsichtig sehen. Also PFF ist natürlich nicht die Schlimmsten da dabei. Aber von daher muss man, glaube ich, da auch mal ein bisschen entspannt sein, wenn man die Motivation dahinter versteht, warum diese Ratings entstehen.
Ich habe noch mehr Ragebaiting, vor allem bei ihm hier. Saquon Barkley, er ist nämlich nur der zweitbeste Running Back der Liga.
Das ist für mich kein Ragebaiting, ist meine Meinung. Also ich meine...
Interessant.
Ja, also meiner Meinung nach ist er auch der Beste, aber ich gehe davon aus, ich habe die Ratings, also auch da für euch da draußen, wir haben uns nicht abgesprochen und ich habe die Ratings mal gesehen, aber ich habe mir nicht aufgeschrieben, wer wo wie steht. Derrick Henry ist die Eins da, richtig?
Richtig. Hinter Saquon, dann Bijan, Jahmyr Gibbs, Josh Jacobs.
Aber ich finde, das ist
alles vertretbar.
Also für mich persönlich ist Saquon auch der beste Running Back der Liga, aber wir dürfen auch nicht die Augen davor schließen, dass Derrick Henry ein unfassbar guter Running Back ist. Ich habe jetzt gerade mal, als wir darüber gesprochen haben, als du sagtest, Zweiter, war mir schon klar, dass Derrick Henry die Eins ist. Er hat einfach letztes Jahr, Derrick Henry, einfach die meisten Rushing-Touchdowns erzielt. Klar, warum? Ja. Weil natürlich Jalen Hurts Saquon ordentlich Touchdowns abgenommen hat. Aber er hat auch, Derrick Henry, die meisten Yards per Attempt. Also, ob das jetzt Derrick Henry, ob das Saquon Barkley sind, zwei ganz hervorragende Running Backs. Also, das löst bei mir keinen Rage aus. Bei dir etwa?
Auf den ersten Blick ja, auf den zweiten Blick nicht mehr, weil du machst was Schönes, du guckst dir nämlich die Zahlen von Derrick Henry an und wenn du da mal tiefer reingehst, wirst du sehen, so weit auseinander sind die tatsächlich nicht und dann ist es vielleicht ein Geschmäckle oder irgendetwas, was den Ausschlag gibt. Derrick Henry ist ja auch nicht mehr der Jüngste und so, also könnte man jetzt viele Faktoren mit reinnehmen. Ich bin sehr gespannt, was Derrick Henry in der kommenden Saison zeigt, übrigens mit fortschreitendem Alter, muss man auch mal sagen.
Ja, und er hat auch eine Wette mit Adam Sandler.
Ja, habe ich gesehen.
Super witzig, also spricht auf jeden Fall für total seinen Humor. Und ich mag Derrick Henry auch. Also einfach, man ich guckt auch ihm gerne zu, ne? Das ist was Besonderes, es ist irgendwie spektakulär und es macht Spaß. Und vor allen Dingen macht Spaß, wenn Cooper the Genie Blatt macht.
Das auch, aber ich fand es auch so süß, wie Derrick Henry dann auch gestrahlt hat, als er erzählt hat, dass er so ein großer Adam Sandler-Fan sei. Also irgendwie sehr
netter Mensch.
Sehr netter, sehr cooler Typ. Also, dann eben kein, wie hast du es genannt? Ragebaiting.
Ja.
Okay. Dann habe ich AJ Brown. Er ist der beste Wide Receiver der Liga. Und zwar vor Justin Jefferson, vor Ja'Marr Chase, vor Amon-Ra St. Brown, der in so ein Tier 2, in so eine Tier 2-Kategorie gerutscht ist und vor Puka. Aber vor Justin Jefferson und vor Ja'Marr Chase, Glückwunsch AJ Brown, well deserved. Ich find's richtig cool.
Auf jeden Fall, auch da hätte ich mich nicht aufgeregt, wenn er, also definitiv Top 3, wenn er jetzt auf 2 oder 3 gelandet wäre, hinter den von dir benannten. Ne? Also ich meine, Ja'Marr Chase hat jetzt, glaube ich, das zweite Mal in Folge diese Triple Crown der meisten Touchdowns, Receptions und irgendwie Yards als Receiver erobert. Das heißt, er spricht für sich. Justin Jefferson ist eine unfassbare Waffe. Darf keiner sich daran erinnern, dass die Eagles den hätten draften können anstelle von Jalen Reagor. Das vergessen wir alle mal wieder gleich. Aber das ist schon
wieder vergessen.
Ja, das ist absolut Elite. Und dass da PFF ihn auf 1 setzt, also finde ich überragend. Ich meine, wir wissen es ja auch, die Eagles haben ja einen das beste Wide Receiver Duo der Liga. Ich glaube, das ist auch unstrittig, zusammen mit Devontae Smith. Und natürlich nimmt ja Devontae Smith ihm auch ordentlich Receptions ab. Und dann gibt es noch einen Dallas Goedert und dann gibt es auch noch einen Saquon. Also von daher spricht für PFF, dass sie ihn trotzdem auf die Eins setzen, weil wie gesagt, die Statistiken haben andere gewonnen.
Dann schnell zu Dallas Goedert. Der ist Platz 8 bei den Titans gerankt. Hinter Kittle, Brock Bowers, Trey McBride, Boah, den hatte ich bei Fantasy, ey, richtig gut. Mark Andrews von den Ravens, Sam LaPorta, TJ Hawkinson von den Vikings und Travis Kelce. Also Dallas Goedert auch Top 10, kann man sehr zufrieden mit sein, finde ich.
Würde ich auch sagen. Also der Einzige, wo ich sagen würde, da hätte ich ihn vielleicht noch davor gesehen, wäre irgendwie Hockenson. Aber auf der anderen Seite muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Dallas Goedert ist halt einfach auch verletzungsanfälliger als die anderen. Und das war sicherlich einer der ausschlaggebenden Punkte, warum er vielleicht dann auch nicht weiter vorne gelandet ist. Also von daher, finde ich, ist das eine sehr faire Bewertung.
So, jetzt zur O-Line, Tim. Drei O-Liner unter den besten 10. Und das ist doch mal ein schönes Signal auch von PFF an alle Philadelphia Eagles-Fans. Bei den Tackles, Jordan Mailata, bester Offensive Tackle der Liga, also an 1 gerankt. Und Lane Johnson, Platz 5. Und bei den Guards, Landon Dickerson, ebenfalls auf Platz 5. Drei unter den besten 10, das kann sich sehen lassen.
Auf jeden Fall. Und ich frage mich, was die mit Cam Jurgens gemacht haben. Also den scheinen sie vergessen zu haben.
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Nein, aber das ist überragend. Also wenn man wirklich das hinkriegt, irgendwie drei unter den Top Ten zu haben, spricht das für das, was wir alle wussten, nämlich, dass die Eagles einfach die beste O-Line der Liga haben.
So, dann noch schnell D-Line, Jalen Carter, der noch nicht gelernt hat, Football zu spielen, wie Tim uns erklärt hat. Als Interior D-Liner auf Platz 5 finden wir gut und da ist sicher noch Luft nach oben. Und Zach Bourne ist zweitbester Linebacker der Liga gerankt. Nur Fred Warner von den 49ers ist vor ihm gerankt und das ist wohl auch vertretbar und vollkommen richtig so.
Ja, wenn man sich überlegt, wie lange er als Linebacker spielt, ist es umso erstaunlicher. Also da hat Vic Fangio einen Diamanten geschliffen, der jetzt direkt der zweitbeste Linebacker ist. Das ist beide stark und ich weiß gar nicht, bei den Cornern, da sehen wir sicherlich Quinion Mitchell nächstes Jahr auch noch relativ weit vorne. Ich glaube, da werden wir auch nochmal eine deutliche Verbesserung auf die sowieso schon starke erste Saison als Rookie sehen.
Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich habe hier gerade noch einen Namen, der mir hier in den Schoß fällt. Jair Alexander, also hat jetzt nichts mit PFF-Rankings zu tun, Tim, aber weil du gerade sagst, geschliffener oder ungeschliffener Diamant, der ist ja zu haben oder wäre zu haben, wird mit den Philadelphia Eagles in Verbindung gebracht. Wie ungeschliffen oder geschliffen ist er und würdest du Jair Alexander holen, wärst du Howie Roseman?
Also er ist nach wie vor natürlich aus sportlicher Sicht ein sehr guter Spieler. Ich habe mir nämlich, als das Gerücht aufgekommen ist, auch mal seine PFF-Grades angeschaut. Und die sind tatsächlich sehr vergleichbar, wie die von Quinion Mitchell und von Darius Slay. Aber er ist wahrscheinlich ein bisschen abgeschliffen. Also er kann spielen, ist ein Baller, ganz klar. Aber er ist ein bisschen abgeschliffen. Ja. Er hat nämlich in den letzten 2 Jahren nur 16 Spiele gemacht. Und ich glaube, er ist aber erst 28 Jahre. Also der ist wirklich noch relativ jung. Hm. Aber wie sieht schon, the best best ability is your availability. Also er war einfach zu selten da und war nicht einsetzbar. Und das ist ein Problem, weil er natürlich auch teuer ist. Und du hast jetzt natürlich die Möglichkeit, Kili Ringo spielen zu lassen, vor dem ja alle schwärmen. Schauen wir mal, ob er wirklich dann der ist, als den ihn viele sehen. Und mit Quinion und Cooper bist du auch gut aufgestellt. Also ich glaube halt, wie gesagt, um da vielleicht nochmal einen Strich zu ziehen, meine Meinung ist, es ist ein guter Spieler, aber leider macht sein Körper nicht mehr mit und von daher würde ich die Finger davon lassen.
Hört auf das, was Tim sagt hier im Brotherly Talk. Das ist meistens richtig. Noch zwei Herzensthemen zum Schluss. Glückwunsch an Jalen Hurts. Bei den diesjährigen BET Awards wurde er mit dem Sportsman of the Year Award ausgezeichnet. Verdient finden wir, freuen wir uns drüber. Läuft bei Jalen Hurts und das soll auch so weitergehen. Und ein Thema, in das ich so ein bisschen tiefer reingesunken bin, einfach weil ich es so toll fand, Tim. Die Philadelphia Eagles setzen sich ja ungemein für das Thema Autismusforschung und Autismus-Awareness ein. Das wisst ihr wahrscheinlich da draußen. Haben mit der Eagles Autism Foundation ja ihre eigene Stiftung. Jedes Jahr gibt es dann die Eagles Autism Challenge, bei der sehr viel Geld gesammelt wird. Ich habe mal nachgeschaut, letztes Jahr schon zum 7. Mal die Eagles Autism Challenge. Über 8,1 Millionen Dollar wurden da gespendet und gesammelt und ganz besonders Eagles-Owner Jeffrey Lurie ist derjenige, der bei diesem Thema vorangeht und dem dieses Thema ungemein wichtig ist. Unter anderem ja deshalb, weil sein Bruder Peter an Autismus erkrankt ist. Die Diagnose kam, als Jeffrey Lurie gerade mal 6 Jahre alt war. Mama Nancy Lurie hat 1977 auch schon eine Stiftung gegründet. Das Thema also sehr präsent in der Lurie-Familie. Und jetzt gibt es einen neuen Meilenstein zu vermelden, um die Autismusforschung und die Behandlungsmöglichkeiten eben weiter voranzutreiben. Jeffrey Lurie hat 50 Millionen Dollar gespendet um das Lurie Autism Institute in Philadelphia zu gründen. Das Ganze ist so eine Partnerschaft, Tim, mit dem Children's Hospital of Philadelphia und dem Institut Penn Medicine. Eine Spende in dieser Größenordnung gab es noch nie. Ich habe heute noch gesehen, dass er damit sogar bei Good Morning America gesessen hat, also National Television, Frühstücksfernsehen, und berichtet hat. Ist also von nationalem Interesse, dieser Aktion. Wir sagen ganz groß Jeffrey Lurie, guter Mann. Ich wollte es einfach mal erzählen, weil ich es so toll finde.
Ein absoluter Ehrenmann. Ich konnte mich auch schon davon überzeugen, wie wichtig den Eagles das Thema Autismus ist. Nämlich, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, für diejenigen von euch, die schon die Freude hatten, mal ins Lincoln Financial Field zu gehen, das Game Day Staff. Da gibt es ganz, ganz viele, die auch unter Autismus leiden, die von den Eagles eingesetzt werden. Ich weiß nicht, ob ich glaube, früher hatte ich es mal irgendwann erwähnt. Das ist eine total schöne Sache, und die dadurch, dass die Eagles sich da engagieren, haben auch die oftmals als sehr rowdyhaft geltenden Eagles-Fans da absolutes Verständnis für, dass man dort natürlich auch Rücksicht drauf nehmen muss. Und es ist wirklich so, man kommt da rein und es gibt ja, wie ihr da wisst, oder vielleicht wisst ihr nicht, informiert euch gerne mal, weil das kann in jeder Familie logischerweise vorkommen, ist ja Punkt 1, Autismus nichts Schlimmes, und Punkt 2, es gibt unterschiedliche Arten des Autismuses, und dann hast du auch Leute, die vielleicht eine bestimmte Inselbegabung haben oder vielleicht aber auch gar nicht so gut sind, sich zu artikulieren. Die werden von den Eagles eingesetzt, so als, ja, Game Day Staff, die stehen dann da irgendwo am Eingang, begrüßen dich, sagen Hallo. Im Zweifelsfall machen die auch nicht viel mehr, weil sie vielleicht auch nicht körperlich oder geistig, besser gesagt, nicht in der Lage sind, mehr zu machen. Aber es ist total toll, dass die da eine Aufgabe haben. Die werden da ausgestattet mit Merch und freuen sich und sind einfach Teil der Organisation. Und das finde ich ganz, ganz toll und bemerkenswert. Kenne ich so aus dem europäischen Sport nicht, weil es natürlich fairerweise auch nicht ganz einfach ist. Hat natürlich auch einen großen Betreuungsaufwand, den das mit sich bringt für die Eagles-Organisation. Aber ganz, ganz toll, und kann man nur sagen, Jeffrey Lurie, absoluter Ehrenmann.
Ein letzter Blick in unseren Themenrucksack für die heutige Folge verrät: Alle, wir sind durch, Tim. Was steht bei dir noch an heute? Gym? Leg Day heute, oder?
Nee, bei mir ist ja Gym immer morgens. Also
Early Bird, ne?
Um 5.40 Uhr bin ich aufgestanden, um ins Gym zu gehen. Hilft ja nichts, es muss ja vorangehen. Ich werde tatsächlich heute Abend, jetzt haben wir natürlich schon fortgeschrittene Stunde, werde ich aber nochmal den Grill anwerfen. Ich habe mir ein schönes Rinderfilet gekauft heute Morgen nach dem Sport.
Sehr gut.
Das werde ich mir jetzt auf den Grill werfen. Hoffe, ich habe euch da draußen jetzt beim Podcast hören zum Abschluss den Mund etwas wässrig gemacht. Gönnt euch was Gutes, was Gesundes für alle Vegetarier da draußen. Ich esse auch gleich noch ein Halloumi dazu. Das wird, glaube ich, ganz lecker werden. Hoffe ich zumindest. Und bei dir, Flo, was steht noch an? Geht's noch Angeln raus, oder ist es auch eher so die Morgensaktivität?
Ja, ich bin eher Morgendämmerung als Abenddämmerung tatsächlich. Also ich glaube mehr an die Morgendämmerung, und ähnlich wie du bin ich ja auch ein Early Bird. Ich stehe gerne früh auf und genieße die Morgenstunden. Übrigens auch bei meinen Workouts. Ich habe auch das Gefühl, dass ich morgens viel mehr Energie, viel mehr Kraft habe. Ich bin auch kreativer morgens und so. Also die frühen Stunden sind auf jeden Fall etwas für mich. Deswegen, wie du sagst, ist ja schon ein bisschen fortgeschritten heute. Und wir haben auch Besuch. Also ein bisschen kümmern muss ich mich gleich noch hier in meinem näheren sozialen Umfeld. Und vor allem essen. Ich genieße es gerade unwahrscheinlich gut und reichlich zu essen. So, gönnt euch ebenfalls wie immer an dieser Stelle ein großes Dankeschön für euer Feedback, für eure lieben Nachrichten und für den ja immer voll konstruktiven Austausch, nicht nur bei der American Football Madness zuletzt, sondern dann auch bei Instagram zum Beispiel. Bitte, bitte, tut uns einen Gefallen, sagt weiter, dass es uns gibt, und wenn ihr jetzt darüber hinaus sagt, ey, ich lade die jetzt mal zu einem Kaffee ein, weil die echt einen ganz okayen Job machen mit dem Brotherly Talk, dann macht das doch gerne auf www.buymeacoffee.com/brotherlytalk. Ich sag's nochmal: www.buymeacoffee.com/brotherlytalk könnt ihr das tatsächlich tun. Wir freuen uns über euren Support. Vielen, vielen Dank dafür. Damit sorgt ihr auch dafür, dass unser kleiner Podcast hier weitergehen kann, vielleicht dann ja auch mit 2 Episoden, wenn Hard Knocks endlich ausgestrahlt wird. Das war's für heute. Macht's gut. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Und go Birds.
Go Birds.